ClickSafe fragt. Der Medienpodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei ClickSafe fragt, dem Medienpodcast der EU-Initiative ClickSafe. Mein Name ist Martin Bregenzer und wir fragen heute, leben wir alle in einer Filterblase? Um diese Frage zu beantworten und auch um weitere Internetmythen aufzuklären, habe ich mir heute Dr. Stefan Dreyer eingeladen. Hallo Stefan.
Moin Martin, hallo aus Hamburg.
Stefan, du bist Senior Researcher für Medienrecht und Media Governance am Leibniz-Institut für Medienforschung Hans-Bredow-Institut. Ist das richtig?
Das stimmt, genau.
Ich kenne dich von einigen Veranstaltungen und ich hatte so ein bisschen, ich muss ja am Anfang der Podcast-Folge immer den Gast vorstellen, ich hatte so ein bisschen Angst. Ich habe das Gefühl, du machst ganz, ganz viele Sachen und bist in ganz vielen Projekten aktiv. Und ich habe es mir einfach gemacht und von deinem Arbeitgeber die Jobbeschreibung runterkopiert. Du bist aber eigentlich Jurist vom Studium her, ist das richtig?
Genau, also ich habe Jura studiert mit dem Wahlschwerpunkt Information und Kommunikation. Also da war schon der Bezug zum Medienrecht früh dabei und habe dann gleich nach dem Studium angefangen als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hans-Bredow-Institut, hieß es damals noch. Jetzt haben wir ja einen längeren Namen. Und bin dort, weil wir sehr, sehr klein waren und eigentlich auch noch sind, relativ breit aufgestellt. Also mit sehr, sehr vielen medienrechtlichen Themen, was eben von klassischem Rundfunk und Presserecht geht, über eher technisches Recht, damals Telekommunikationsrecht und Internetrecht und solche E-Commerce-Fragen und bis hin zu den ganzen Querschnittsbereichen wie Jugendmedienschutz, Datenschutz, Urheberrechte. Und dergleichen. Und in den letzten Jahren ist es eben zunehmend erweitert worden durch Fragen von Plattform-Governance, Internet-Governance und zuletzt Algorithmen und KI.
Kannst du kurz den Begriff Governance erklären? Weil, also ich bin das erste Mal damit in Berührung gekommen, als es irgendwann, ich habe angefangen in dem Bereich zu arbeiten, dann hieß es ja und jetzt ist auch bald das Internet-Governance-Forum und da fahren wir alle hin und ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, was das, was Governance bedeutet. Worum geht's da?
Ja, muss man ein bisschen ausholen, weil wir kommen eigentlich als Juristen ja aus einem Bereich, wo Gesetze gelten. Und Gesetze sind immer von Regierungen und Parlamenten gemacht und gelten dann also manifest. Und das ist lange her, so in den 70er, 80er Jahren, ist man darauf aufmerksam geworden, dass gesellschaftliche Steuerung eigentlich mehr bedeutet, als Gesetze zu erlassen. Sondern man muss sie auch umsetzen oder man muss vielleicht nicht immer gleich das Gesetz bemühen, sondern kann auch andere Formen von Steuerung nutzen, um Gesellschaft und ihr Verhalten zu prägen. Und da ist dieser Governance-Begriff dann entstanden. Und Governance ist viel weiter. Das beinhaltet eben die Regulierung nicht nur durch den Staat, sondern auch durch andere Institutionen und insbesondere auch die Kooperationen, die dafür nötig sind. Also wenn wir Governance wenn wir über Governance sprechen, dann meinen wir etwas viel Breiteres als nur die Norm, die im Gesetz steht, sondern im Prinzip alles, was zur gesellschaftlichen Steuerung dazugehört. Und das ist ein Konzept, was vor allen Dingen in der Politikwissenschaft genutzt wird und dann zunehmend auch durch neue VerwaltungsrechtswissenschaftlerInnen übernommen worden ist und die mittlerweile ja eine ganz enge Verschränkung zwischen diesen politikwissenschaftlichen und juristischen Konzepten beinhaltet.
Ich habe dich zu unserer heutigen Episode eingeladen, weil du zusammen mit deinem Kollegen Matthias C. Kettemann eine interessante Publikation herausgegeben hast. Die heißt Stimmt's? Die 50 häufigsten Internetmythen. Unter www.internetmythen.de kann man sich das alles anschauen und auch die Publikation auf Englisch herunterladen. Ja, und ihr habt in diesem Projekt 50 Mythen über das Internet gesammelt und mit wissenschaftlicher Expertise geprüft, was an diesen Mythen wirklich dran ist. Wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen zu diesem Projekt?
Das war eigentlich eine fixe Idee, weil wir irgendwann so in einer Kaffeepause am Reden waren und da hatte ich mich über jemanden aufgeregt, den ich in der S-Bahn gehört habe, wie der sagte, ich schreibe überhaupt nichts über WhatsApp oder Threema oder so, sondern immer nur über SMS, weil dann bin ich sicher in meiner Kommunikation. Mhm. Und das ist also sowas von falsch herum gedacht, schon damals. Und da irgendwie waren wir dann im Gespräch drauf gekommen, dass wir gesagt haben, es gibt so viele Mythen einfach, die sich ums Internet drehen. Das bekannteste ist wohl sicherlich, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, der ja auch in der Politik viel herangezogen wurde als Argument. Und da haben wir gesagt, eigentlich müssten wir uns die mal vornehmen. Und dann haben wir ein bisschen gesammelt in unserem bei unseren Peers und gesagt, welche Mythen fallen euch ein, die eigentlich einer Überprüfung nicht standhalten. Mhm. Und so ist das dann entstanden. Und wir haben mithilfe des Wirtschaftsministeriums 2019, da war das Internet Governance Forum in Berlin, dann eine Förderung bekommen und das dann verwirklichen können.
Okay, also das heißt, wir können schon davon ausgehen, alle 50 Mythen werden debunked auf dieser Webseite. Also Mythen ist so zu verstehen, da stimmt immer, also entweder stimmen die im Ganzen nicht oder zumindest große Teilaspekte sind unwahr an diesen Mythen.
Genau, oder sie sind im falschen Kontext genutzt worden oder sie sind einfach zu pauschal. Wir WissenschaftlerInnen sind ja dafür bekannt, dass wir immer differenziert Sachen betrachten und in vielen Fällen ist auch das dabei rausgekommen. Also man kann es nicht so pauschal sagen.
Okay. Ja, ich würde jetzt gerne mit dir ein paar von diesen 50 Mythen besprechen. Alle 50 werden wir wahrscheinlich nicht schaffen in der Zeit, die wir uns hier eingeplant haben. Aber weil wir für unseren Podcast ClickSafe fragt immer so eine einprägsame Frage brauchen, würde ich gerne mit dir zuallererst über die Filterblase sprechen. Das mit der Filterblase, das ist ja so eine ganz bekannte Erzählung, die sich auch sehr hartnäckig hält. Also man findet da viele Artikel zu, wenn man mal in der Suchmaschine den Suchbegriff eingibt. Man muss, ich habe auch spaßeshalber mal geguckt auf clicksafe.de, auch da kommt die Filterblase zumindest an zwei Stellen vor. Eventuell muss ich das heute, nachdem wir fertig sind, dann korrigieren. Mal gucken, was wir jetzt besprechen dazu. Ja, was hat es denn eigentlich genau auf sich mit der Filterblase? Was ist damit gemeint? Was ist der Mythos um die Filterblase?
Also der Mythos, den wir uns angeschaut haben, den haben wir genannt, wir leben alle in einer Filterblase. Und das nimmt Bezug auf dieses Buzzword Filterblase. Teilweise findet man auch so Verknüpfungen mit Echokammern. Die werden dann oft zusammengenutzt, diese beiden Konzepte. Und wir versuchen uns dem mal wissenschaftlich zu nähern. Das haben seitdem auch viele andere gemacht und vorher auch. Also da sind wir jetzt nicht die Einzelnen, die Banker, sondern das ist eine breite wissenschaftliche Diskussion, die dahinter stattfindet. Und die geht erstmal davon aus, dass es eben dieses Konzept gibt, einer Filterblase oder einer Echokammer. Also Echokammern hat der Kasanstin Anfang der 2000er als Buzzword so in den Diskurs geworfen. Und Ellie Pariser war es dann gegen 2011, der diese Filterblasen als Konzept eingeführt hat. Und dahinter steckt der relativ schnell nachvollziehbare Gedanke, dass wenn wir uns online mit algorithmisierten Systemen beschäftigen und uns darin aufhalten, dass diese Algorithmen wirken für uns wie ein Filter. Also Empfehlungssysteme, Suchergebnisse, die geben uns nicht den vollständigen Überblick des gesamten Internet. Das könnten wir auch kognitiv nicht schaffen, sondern sie versuchen eben aufgrund unterschiedlicher Vorinformationen uns Informationen auszuwählen. Und dieser Auswahlvorgang, der könne jetzt rein theoretisch dazu führen, dass wir uns einseitig informieren. Dass wir eben nicht eine Vielfalt unterschiedlicher zum Beispiel politischer Meinungen oder eine Vielfalt von Interessen Inhalten zugespielt bekommen, sondern nur noch einen Ausschnitt der Welt. Und je stärker diese Filterung personalisiert ist auf unsere messbaren Interessen oder Vorlieben oder Einstellungen, desto stärker könnte dieser Filter wirken, sodass wir am Ende nur noch einen Ausschnitt der Welt wahrnehmen. Und das wiederum würde dann zu solchen Blasen führen. Also wir nehmen etwas, was außerhalb dieser Interessen liegt, nicht mehr wahr. Oder bei den Echokammern etwas, was außerhalb dieser Echokammer liegt, wird nicht mehr nur nicht wahrgenommen, sondern die Echokammer verstärkt meine Interessen immer weiter. Und dann werden aufgrund dieser theoretischen oder konzeptionellen Überlegungen wird dann angenommen, dass es dann Verstärkungseffekte gibt. Also was zum Beispiel die Radikalisierung von einzelnen Personen der Gesellschaft angeht.
Also wenn ich mir das jetzt in einem konkreten Beispiel vorstelle, würde das bedeuten, wenn ich jetzt zum Beispiel daran glaube, dass die Erde flach ist und mir auf YouTube irgendwelche Videos dazu angucke, dann gibt es bei YouTube einen Algorithmus, der mir weitere solche Inhalte vorschlägt. Und die Befürchtung ist dann, ich bekomme praktisch gar nicht mehr mit, dass die Erde eigentlich eine Kugel ist, sondern ich kriege immer nur solche Inhalte angezeigt, die weiter dazu führen, dass dieser Glaube an eine flache Erde verstärkt wird.
Genau, also das ist dieses, das, was wir unter Rabbit Hole dann manchmal verstehen. Also dass man da in so eine, in ein Thema hineingezogen wird und das Empfehlungssystem mir mehr von diesem Inhalt gibt. Das heißt also nicht nur, dass ich immer mehr die Erde ist eine Scheibe Inhalte rezipiere, sondern auch gar nicht mitbekomme, dass die kritisiert oder angefochten oder angezweifelt oder diskutiert werden. Mhm. Ich bin dann also raus aus dieser, aus diesem Diskurs drin in einer Inhaltekette, die das nicht mehr zulässt, sozusagen die Sicht anderer auf dieses Thema.
Und das ist jetzt bei der bei diesem plakativen Beispiel, die Erde ist eine Scheibe, da würde man ja sagen, na gut, aber irgendwo hat man ja in seinem Leben dann schon mal mitbekommen, dass Leute generell der Meinung sind, dass es sich bei der Erde um eine Kugel handelt. Aber bei anderen Sachen, wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, vielleicht migrationskritische Inhalte auf Social Media habe ich geliked oder geteilt und dann werden mir weitere solche Beiträge angezeigt oder von den Personen, von denen ich das geteilt habe, weitere Beiträge angezeigt. Und die bestätigen mich dann weiter, zum Beispiel in meiner Haltung, dass geflüchtete Personen irgendwie alle kriminell sind oder sowas. Ne? Und da wäre es ja schon so, das wäre ja schon ein Problem.
Ja, also was du da ansprichst, ist auch gleichzeitig der größte Kritikpunkt an diesen beiden Konzepten.
Ja, genau. Dann fragen wir jetzt gleich mal, es hört sich eigentlich sehr einleuchtend an, aber was soll denn jetzt daran nicht stimmen?
Genau, also das ist auch die größte Gefahr an diesen beiden Konzepten, dass sie in der Theorie sozusagen so schön einfach funktionieren. Mhm. Ja, also der Filter ist hat einen Bias und verstärkt meine eigenen Interessen oder noch schlimmer die Interessen oder die Agenda des Filterherstellers sozusagen oder Bereitstellers, also das der Plattform. So funktionieren aber ja wir Menschen nicht, wie du schon gesagt hast. Ich gucke nicht, mein gesamter Medienkonsum findet nicht auf YouTube statt oder in TikTok oder in der Google-Suchergebnisliste, sondern ich bin angebunden an eine unglaubliche Vielzahl von Medienquellen, von Informationsquellen. Die können digital sein, die können aber genauso gut analog sein. Und deswegen funktionieren diese beiden Konzepte, Echokammern und Filterblasen, in der Theorie tatsächlich nur unter dem Ausgangspunkt oder unter der Voraussetzung, dass man sich einseitig bei einem Informationsportal, bei einer Informationsquelle informiert und dort dann die gefilterten oder gebiasten Ergebnisse erhält. Und das ist etwas, was wir, so informieren sich Menschen nicht. Also, das sage ich jetzt so, natürlich gibt es da Untersuchungen zu und es gibt tatsächlich so 2-3, manchmal 5% von Menschen, die sich hauptsächlich aus einer Informationsquelle informieren. Und da wäre dann sozusagen diese theoretischen Konzepte wären da näher dran an der Realität. Aber selbst bei denen können wir, vielleicht muss ich das noch differenzieren, aber selbst bei denen können wir nicht immer feststellen, dass es dann zu dieser Verstärkung kommt von Interessen. Kurze Zwischenantwort auf die Frage, leben wir alle in eine Filterblase? Dann wäre die differenzierte Antwort darauf die meisten nicht. Mhm. Jedenfalls nicht in einer, die durch Algorithmen hergestellt wird.
Wie kann man sonst eine Filterblase herstellen, wenn sie nicht durch Algorithmen hergestellt wird?
Ja, also das sind dann so Kognitionseffekte wie der Cognitive Bias zum Beispiel. Also dass ich in meinem Denken vor allen Dingen solche Informationen wahrnehme, die meine bisherigen Einstellungen und Weltsichten bestätigen. Das ist ein individueller psychologischer Effekt.
Und einen, den wir eigentlich alle kennen, ne? Wenn man mal ehrlich ist.
Genau, also wenn ich widersprechende Informationen sehe, blendet mein Gehirn die angenehmerweise schnell aus. Die werden auch schneller wieder vergessen, während ich Informationen, die meine Weltsicht bestätigen, viel, viel stärker erinnere. Und das wäre für mich auch schon eine Art Filterblase, die nämlich unser eigener Kopf dann daraus macht. Also in der Filterblase leben wir wohl alle. Aber das hat erstmal gar nichts mit den Algorithmen zu tun.
Warum glaubst du, ist diese Erzählung von der algorithmischen Filterblase, warum ist sie so attraktiv? Warum hat die sich so verbreitet und warum hält die sich so hartnäckig?
Weil sie sehr schön einfach ist. Sie unterstellt sowas Monokausales. Ich habe einen Filter, der hat einen Bias, dadurch kriege ich einseitige Informationen und die führt dann dazu, dass ich meine Weltsicht in dieser Hinsicht verändere oder bestärkt sehe und dann immer weiter sozusagen in dieser Weltsicht bleibe, ohne dass mir widersprechende oder diskussionswürdige Aspekte dazu dargebracht werden. Und es geht einher mit einem Zeitraum, in dem diese Intermediäre, werden die dann genannt, also die, die Informationen bereitstellen auf Plattformen und entsprechend filtern.
Was wäre das zum Beispiel? Wer ist so ein Intermediär?
Ja, Informationsintermediäre, Informationsplattformen, solche.
Also sowas wie Google, Facebook.
Ja, also das sind im Prinzip so 3 bis 4 große Dienstetypen. Das eine sind die Internetsuchmaschinen. Das andere sind News-Aggregatoren, also News-Portale, die von unterschiedlichen Quellen sammeln. Die Video-on-Demand-Sachen oder nutzergenerierten Videoplattformen wie YouTube und die sozialen Medien, was auch immer das sein mag, also soziale Netzwerke, Microblogging-Plattformen und dergleichen, also so wie Twitter oder X jetzt zuletzt Schlagzeilen gemacht hat. Und da muss man schon, deswegen meinte ich vorhin, man müsste da differenzieren, also man muss schon ein bisschen gucken, welche Rolle diese einzelnen Dienstetypen eigentlich bei der Informationsvermittlung spielen und wie stark Personalisierung da jeweils eine Rolle spielt. Das ist nämlich ganz unterschiedlich. Und entsprechend unterschiedlich sind auch die Forschungsergebnisse, wenn wir uns Nutzungspraktiken angucken auf diesen Plattformen und die Frage, inwieweit die tatsächlich eine Filterblase herstellen. Das zu messen ist nämlich alles andere als trivial. Das hängt damit zusammen, dass wir über personalisierte Dienste sprechen. Das heißt also, dein TikTok-Feed sieht wahrscheinlich sehr anders aus als meiner. Und die Google-Suchergebnisse, so jedenfalls die Idee, könnten auch bei einer Person ganz anders aussehen als bei der anderen, selbst wenn sie den gleichen Suchbegriff eingeben. Ja, und das hat die Wissenschaft in zahlreichen Studien untersucht, versucht, da methodisch auch nachvollziehbar und reproduzierbar ranzugehen, um zu schauen, wie stark eigentlich dann diese Filterempfehlungen abweichen voneinander in diesen Dienstetypen. Und da sind die Ergebnisse schon so unterschiedlich, dass man wahrscheinlich mehrere Podcast-Folgen allein aus diesen Ergebnissen machen könnte. Also wir können versuchen, das heute nur ein bisschen aufzufächern, um zu verstehen, über welche Dienste wir eigentlich besonders sprechen müssen, wenn wir über Filterblasen oder ich sage es jetzt mal, gebiased Ergebnisse und ihren Einfluss auf die Meinungsbildung sprechen.
Also da höre ich raus, es gibt doch einen Bias, also der ist je nach Plattform unterschiedlich stark ausgeprägt, aber es gibt, so hast du das gerade angedeutet, schon einige Plattformen, wo es eine größere Gefahr gibt, dass es da zu einem Bias kommen kann. Ist das richtig?
Also es sind ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Ich kann erstmal sagen, dass dieses Konzept, was so schön einfach in der Theorie klingt, in der Praxis so nicht haltbar ist. Also wir können einfach Filterblasen als theoretisches Konzept akzeptieren, können das aber in der empirischen Nutzungsforschung nicht in der Art nachweisen, dass wir das Konzept jetzt als validiert betrachten müssen, sondern im Gegenteil, das ist super komplex. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben nicht nur in einer Informationsplattform festhängen, sondern die Meinungsbildung auf individueller Ebene viel, viel komplexer läuft. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Suchmaschinen nehmen, da gibt es eine ganze Reihe an Untersuchungen, die versucht haben, den Grad der Personalisierung dort zu untersuchen. Und der war dann viel geringer als angenommen. Also wenn wir beide aus Deutschland, möglicherweise sogar aus dem gleichen Bundesland, die gleichen Suchbegriffe eingeben, dann würde das in der Regel dazu führen, dass 8 bis 10 Ergebnisse identisch sind bei uns beiden. Obwohl wir vielleicht ganz andere Interessen haben, andere politische Einstellungen und andere Nutzungshistorien auf dieser Plattform, auf dieser Suchmaschine. Also da waren viele überrascht, dass das gar nicht so weit auseinander liegt, was dann Ergebnissen rausgeworfen wird. Das sieht bei anderen Diensten anders aus. Also je stärker sozusagen mein eigenes soziales Netzwerk, mein sozialer Graph in die Filterung, in die Empfehlung einbezogen wird, desto stärker weichen dann die Inhalte ab voneinander. Wenn wir, also TikTok finde ich als Beispiel sehr schön, weil es einen Algorithmus bei Default sozusagen eingestellt hat, der sehr, sehr stark auf meine Interaktion im Netzwerk reagiert. Also ich like ein bestimmtes Thema, dann kriege ich zu diesem Thema sehr wahrscheinlich sehr schnell und relativ viel weitere Videos reingespült in meinen Feed. Und wenn du etwas anderes likest, dann sehen unsere Feeds ziemlich unterschiedlich aus. Da sind also dann die Sachen, die hochgradig personalisiert sind und die dazu führen können, dass wir vollkommen unterschiedliche Informationen über dieses Netzwerk zugespielt bekommen. Und da haben die Untersuchungen ergeben, dass diese von meinem sozialen Graph abhängigen Filter nicht nur hochgradig unterschiedliche Sachen ausgeben, sondern tatsächlich dazu führen können, dass politische Einstellungen zum Beispiel besonders mitbespielt werden. Dass ich also, wenn ich eher in einer rechten Bubble bin, dann auch mehr von rechten Informationen bekomme und umgekehrt, wenn ich eher in der linken Bubble bin, dann eben eher linke Inhalte zugespielt bekomme. Und das sind Sachen, die sind interessant, weil sie nämlich nicht vom Netzwerk sozusagen als Bias des Algorithmus ausgespielt werden, sondern tatsächlich als Reaktion auf das, was ich an Interaktionen in diesem Netzwerk vollführe. Also ich gebe sozusagen mein Interesse kund, dadurch, dass ich was like oder jemandem follow. Und das Netzwerk reagiert oder der Algorithmus reagiert darauf und gibt mir dann meine von mir als interessant befundenen Themen öfter aus.
Da könnte man ja eigentlich einhaken und sagen, da setzt sich im Digitalen das fort, was auch in der analogen Welt, was wir aus der analogen Welt kennen. Ne? Also ich umgebe mich mit bestimmten Leuten, die eine bestimmte Meinung haben. Und dann, wenn wir uns unterhalten, also dieses Paradebeispiel irgendwie Stammtisch oder sowas, ja, dann bekomme ich da vor allem wahrscheinlich, also nicht total konträre Meinungen zu meiner eigenen Meinung mit, sondern die Leute, mit denen ich mich umgebe, haben wahrscheinlich eher so eine ähnliche Meinung wie ich auch. Ne? Und im Digitalen sehen wir das dann auch.
Ja, wobei diese Untersuchungen festgestellt haben, dass wir tatsächlich durch die Nutzung, also das war jetzt vor allen Dingen bezogen auf Facebook, wo wir nicht nur unsere Kernbekanntschaften sozusagen als Freunde markiert haben, sondern auch der weitere Bekanntenkreis. Und da haben die Untersuchungen ergeben, dass wir viel, viel breiter aufgestellt sind, was die politischen Einstellungen in diesem Freundeskreis auf Facebook angeht, als dass wir das im analogen Bereich machen. Also wo wir uns tatsächlich mit unseren engen Freundinnen und Freunden umgeben, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die alle eine ähnliche politische Einstellung haben. Wenn wir uns die Freundeskreise auf Facebook angucken, müssen wir sagen, die sind viel vielfältiger in den Einstellungen. Und das führt dann auch zu solchen auf den ersten Blick widersprüchlichen Ergebnissen, dass wir nämlich feststellen können, dass man auf Facebook tatsächlich mit mehr und unterschiedlichen Informationen in Berührung kommt, als wir das in der analogen Welt tun, wo wir uns ja stark kuratieren, sozusagen, welche Zeitung wir aufschlagen, welchen Radiosender wir anmachen oder mit wem wir uns unterhalten.
Aber jetzt, Moment mal, das heißt, das ist ja genau eigentlich das Gegenteil von dem, was die Filterblase, also der Mythos der Filterblase behauptet. Da geht es ja darum, dass wir so verengt Informationen bekommen, die ganz genau auf unsere Meinung zugeschnitten sind. Und jetzt hast du gerade gesagt, man hat messen können oder in dieser Studie gesehen, man kriegt eigentlich eine größere Meinungsvielfalt mit.
Also jedenfalls für Facebook kann man diese Untersuchung nachvollziehen. Dadurch, dass der soziale Graph sehr breit gefächert ist, eben nicht so eng im Raum der politisch Gleichgesinnten, kommen wir auch mit mehr Inhalten in Berührung, die gar nicht so unserer politischen Einstellung entsprechen. Das nennt sich dann Accidental Exposure, also das zufällige in Kontakt kommen mit Informationen, die der Algorithmus uns, wenn er sozusagen unsere Interessen auslesen würde, ausschließlich dann zuspielen würde. Also kann der Grad, mit dem ich sozusagen den sozialen Graph als Basis für solche Empfehlungen mache, dazu führen, dass ich mit mehr und vielfältigeren Inhalten in Berührung komme, als das sonst der Fall wäre. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass wir eben sehr genau hingucken müssen, in was für einer Dienstform wir uns gerade befinden, was ist das für eine Plattform und wie funktioniert der Algorithmus? Wie stark wird der soziale Graph ausgewertet? Wie stark wird meine eigene Interaktion mit Inhalten ausgewertet?
Interessant. Was bedeutet das, wenn wir das jetzt wieder zusammennehmen mit dem Cognitive Bias oder Confirmation Bias, dass wir eher dem zuneigen, also okay, wenn wir jetzt, ich stelle mir vor, auf Facebook kriege ich auch mit, was so mein erweiterter Bekanntenkreis politisch denkt, das sind aber gar nicht die Sachen, die meiner Meinung entsprechen, dann würde ich das so eigentlich auch direkt wieder aussortieren, oder? Also gedanklich durch den Confirmation Bias.
Also das kann ein kurzes Störgefühl sein, dass man sagt, ja, komischer Inhalt interessiert mich nicht oder stimmt bestimmt nicht. Manchmal, also eher selten, werden diese Inhalte dann weitergeteilt und zwar in den Kreisen, von denen man ausgeht, dass die ähnlich kritisch dem gegenüberstehen. Also dann gerade so, wenn man im rechten Kreisen irgendeine ARD-Meldung oder so hat, die wird dann gerne auch mal weitergeleitet. Also da findet dann Interaktion statt mit diesen Inhalten, aber nicht zwingend in der Form, wie wir uns das wünschen würden, dass man nämlich widerstreitende Sichtweisen dann versucht zu reflektieren für sich, sondern dass man die dann nimmt so als Aufreger, als emotionaler Aufhänger für weitere Kritik sozusagen innerhalb der eigenen Weltanschauung.
Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und wir gehen ein bisschen weg von der Filterblase. Ich hatte gerade einen Gedanken. Man spricht ja davon, dass wir, dass die Gesellschaft immer mehr gespalten ist, zerstritten ist. Könnte das damit zusammenhängen, dass wir einfach durch auf solchen Plattformen immer mehr konträre Meinungen mitbekommen, einfach sehen, dass es das gibt auf der Welt und dadurch das Gefühl haben, also in meiner Vorstellung vor dem Internet hatte ich halt eben meinen Freundeskreis, meine Peer Group, die waren alle einer Meinung in Anführungszeichen. Und ich habe gar nicht mitbekommen, was sonst noch die Leute in Deutschland zum Beispiel denken. Jetzt im Internet habe ich immer diese Sachen, die ich mitbekomme, dieses Störgefühl, Störgeräusche, wie du es gerade, glaube ich, genannt hast. Kann das nicht dazu führen, dass ich dann das Gefühl bekomme, oh Gott, wir sind alle total zerstritten und irgendwie alle unterschiedlicher Meinung? Oder es gibt ganz viele Leute, die haben eine ganz, meiner Meinung nach, schreckliche Meinung.
Also ja, und das ist empirisch nachweisbar, dass das Meinungs- oder die Wahrnehmung des vermeintlichen Meinungsklimas auch durch diese Plattform und durch die Empfehlung, die sie mir persönlich geben, geprägt sein kann. Das betrifft aber wieder nicht uns alle, sondern immer nur einen Teil der Bevölkerung, die dann sozusagen in solchen stark emotionalisierten Inhalten dann die Segregation oder die Aufspaltung der Gesellschaft dann wahrnehmen. Wenn man das repräsentativ befragt, dann ist das nur ein kleiner Teil der Bevölkerung, der diese Wahrnehmung hat. Aber den gibt es. Der wird aber nicht nur auf diesen Plattformen wahrgenommen, sondern tatsächlich dann auch in allen anderen Medienoutlets sozusagen, wo man sieht, dass sich Leute streiten. Das hängt auch damit zusammen, dass Medien oft emotionale Auseinandersetzungen auf diesen sozialen Plattformen als Berichterstattungsanlass nehmen und dann über die Auseinandersetzung auf den Plattformen berichten. Also das wird dann sozusagen übernommen, diese Sichtbarkeit von unterschiedlichen Meinungen auf den Plattformen im Kleinen wird dann übernommen durch journalistische Berichterstattung und dadurch auch außerhalb dieser Plattform wahrgenommen als ein Streitpunkt, als ein soziales Problem oder als sozialer Brennpunkt.
Es ist verrückt, was alles an dem Thema Filterblase so dranhängt. Ich will nochmal, um darauf zurückzukommen, also wir merken uns Filterblasen zumindest in dem Ausmaß, dass sie uns gegen unseren Willen in unserer Meinung, in unseren Ansichten bestimmen und beeinflussen, lassen sich so wissenschaftlich nicht belegen. Kann man das so sagen?
Lassen sich nur in ganz bestimmten Umgebungen belegen und dann auch nur zu einem sehr kleinen Teil. Und das Land, wo solche Studien tatsächlich diese Effekte für einen kleinen Bevölkerungsteil nachweisen können, ist die USA. Und da wird davon ausgegangen, dass das sozusagen der Sonderfall ist, dass die hochemotionalisierte Debatten in einem Zwei-Parteien-System auf diesen sozialen Plattformen fahren. Da gibt es einen kleinen Bevölkerungsteil, der tatsächlich hochgradig einseitig zum Beispiel auf Facebook unterwegs ist, und wo es jedenfalls Zusammenhänge, ob die kausal sind, wissen wir nicht, aber Zusammenhänge gibt zwischen der Art und Weise der Informationserbringung durch die Plattform und der Verhärtung von politischen Fronten. Aber, so jedenfalls die Wissenschaft sagt, das können wir nicht übertragen auf andere politische und ökonomische oder politökonomische Systeme wie zum Beispiel Deutschland, weil wir hier in einem Mehrparteiensystem unterwegs sind und diese Art und Weise der politischen Auseinandersetzung, also auch eine Frage der politischen Ökonomie, hier gar nicht so gefahren wird. Das ist sozusagen die Hoffnung dahinter, dass bei uns die Voraussetzungen für so eine Art von Radikalisierung und Fragmentierung gar nicht in der Weise vorliegen wie in den USA.
Und ich habe auch noch rausgehört, da auch nochmal die Frage, habe ich das richtig rausgehört, ganz viele von den Effekten, die man jetzt dieser Filterblase, dieser algorithmischen Filterblase zuschreiben könnte, würde, weil das so eine gute, einfache Erklärung ist, sind aber eigentlich andere Effekte, wie zum Beispiel der von dir angesprochene Netzwerkeffekt, also mit wem umgebe ich mich, oder auch der Confirmation Bias, ne? Ich suche mir meine Nachrichten selektiv aus, selbst wenn ich ganz konträre Meinungen höre, dann bevorzuge ich die, die meiner Meinung entsprechen.
Ja, so sieht es aus.
Dann würde ich sagen, ich wollte ja gerne noch ein paar weitere Mythen mit dir besprechen. Dann würde ich zum nächsten Mythos gehen. Ich habe also eure Seite www.internetmythen.de durchstöbert und ich bin bei Mythos Nummer 25 hängen geblieben. Da heißt es, Fake News sind ein ernstes Problem. Und da habe ich als Medienpädagoge natürlich gestutzt, weil das Aufklären über Fake News gehört ja sozusagen zu unserem Alltagsgeschäft. Warum soll es sich bei der Aussage Fake News sind ein ernstes Problem um einen Internetmythos handeln?
Das hängt vor allen Dingen mit dem Begriff von Fake News zusammen. Mhm. Das ist ein zunehmend politisierter Kampfbegriff geworden, der das darunterliegende Problem, dass wir uns mit Desinformation beschäftigen müssen, so ein bisschen kaschiert. Also so, als ob jetzt klassische Massenmedien anfangen, massenweise Falschmeldungen zu produzieren mit einer bestimmten vermeintlichen politischen Agenda dahinter. Und das lässt sich nicht aufrechterhalten, sondern das sind Narrative, die wir vor allen Dingen aus so Verschwörungserzählungen und im vor allen Dingen rechten Spektrum, die dann Massenmedien kritisch gegenüberstehen, kennen. Also eigentlich müssen wir uns erstmal von diesem Begriff der Fake News verabschieden und über Desinformation sprechen, also vor allen Dingen bewusst falsche Äußerungen mit der Idee oder dem Motiv, dann jemanden etwas Falsches glauben zu lassen. Und das sind Phänomene, die wir seit vielen tausend Jahren kennen, die sind nicht neu, sondern die gibt es immer schon, dass Menschen versuchen, durch Falschbehauptungen andere davon zu überzeugen, dass sie im Recht sind. Und dafür haben wir eigentlich so etwas wie einen gesunden öffentlichen Diskurs, in dem wir Zweifel an solchen Äußerungen eben diskutieren können und im besten Falle auch dazu kommen, dass wir Falschmeldungen identifizieren, diskutieren und die dann keine weitere Rolle spielen im Diskurs.
Okay, also ich bin beruhigt. Wir können weiterhin über Desinformation aufklären, weil ich nehme jetzt mal an, also die Aussage, Desinformation sind ein ernstes Problem, das wäre dann kein Internetmythos, oder?
Also Desinformation sind ein ernstes Problem, wenn wir nicht in der Lage sind, als Gesellschaft die kenntlich zu machen. Also unsere Zweifel an der Wahrheit der Äußerung deutlich zu machen. Da bin ich persönlich ein großer Verfechter davon, dass wir diesen gesellschaftlichen Diskurs gewährleisten müssen, der dazu in der Lage ist. Ich bin kein großer Freund von Institutionen, die darüber urteilen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist, weil wir dann die Macht darüber, was Wahrheit bedeutet, an einzelne Institutionen delegieren. Und das ist, wenn man so aus einer Luhmann-Habermas-Brille schaut, schon etwas, was wir vermeiden müssen. Diese Zentralisierung von Entscheidungen über Wahrheit. Also deswegen müssen wir als Gesellschaft darauf achten, dass die Desinformation nicht überhand nimmt. Und was neu ist, also eine neue Dimension sozusagen, ist die Art und Weise der Möglichkeit der Automatisierung, der Verbreitung von diesen Informationen. Dann sprechen wir aber eigentlich nicht mehr über Desinformation als Problem, sondern über die Möglichkeiten des Missbrauchs von automatisierten Distributionsplattformen wie sozialen Netzwerken oder dergleichen. Dann können wir aber auch regulatorisch ganz anders umgehen und sagen, wir wollen eigentlich nicht Desinformation abschaffen oder verhindern mit der Wahrheitsproblematik, die ich angesprochen habe, sondern wir müssen uns dann an bestimmte technische Manipulationen richten, die in der Lage sind, solche Aussagen schnell zu verbreiten.
Ach so, also du sprichst jetzt, weil du automatisiert gesagt hast, habe ich direkt an KI, an so Text-Tools gedacht. Da gibt es ja auch die Befürchtung, dass die zukünftig für einen Großteil von Falschinformationen, Desinformationen verantwortlich sind oder verantwortlich sein werden. Aber du meintest jetzt automatisierte Verbreitung, gar nicht das automatisierte Erstellen von solchen Inhalten.
Genau. Also, dass ich die Plattform nutze und die Viralität, die für Verbreitung darauf möglich ist, dann zielgerichtet, um bestimmte Inhalte zu verbreiten.
Dann würde ich zum nächsten Mythos gehen. Wo bin ich noch hängen geblieben auf eurer Seite? Das war die Nummer 6. Im Internet kann man sagen, was man will. Ich zitiere hier jetzt einfach mal von eurer Website. Also die ist immer so aufgebaut, der Mythos, so wie ich den gerade genannt habe, ne? Im Internet kann man sagen, was man will. Dann gibt es dazu so einen kleinen Text, dann eine längere Abhandlung dazu, wo das kontextualisiert wird und dann ein Fazit. Das ist jetzt hier der Text zu diesem Mythos, wo der Mythos kurz vorgestellt wird. Das Internet ist ein Freiraum, in dem Hate Speech, Verleumdung und andere Formen des Missbrauchs ohne Einschränkungen und Konsequenzen möglich sind. Wenn NutzerInnen beispielsweise in sozialen Netzwerken Beleidigungen veröffentlichen, ist diese Äußerung geschützt, ohne dass es irgendwelche juristischen oder sonstigen Möglichkeiten gäbe, diesem Verhalten entgegenzutreten. So, was sagt der Jurist?
Ja, also das klingt ja schon sehr nach, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Mhm. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also wir haben erstmal gilt Meinungsfreiheit, jeder kann sagen, was er oder sie möchte. Und das ist erstmal von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber es gibt eben Grenzen und die kennen wir alle. Das fühlt man manchmal auch in der Magengegend, wenn man zum Beispiel jemanden beleidigt, dass das nicht so ganz korrekt ist, was man da gerade macht. Und entsprechende Rechtsrahmen gibt es eben auch. Also es gibt für bestimmte Tatsachenbehauptungen ganz, ganz spezifische Grenzen, wie zum Beispiel die Leugnung des Holocaust oder im Bereich von Meinungen oder Werturteilen ist die Grenze eben dort, wo ich Persönlichkeitsrechte von anderen verletze. Also jemanden verleumde, jemanden beleidige, schlecht stelle. So, das heißt nicht, dass immer, wenn ich eine negative Meinung über jemanden habe, das nicht mehr sagen darf. Ich darf jemanden kritisieren, darf auch jemanden mal sagen, dass ich ihn vielleicht nicht zum besten Freund haben möchte, aber ich darf eben nicht in den Kern des sozialen Geltungsanspruchs dieser Person eingreifen, indem ich zum Beispiel einfach nur eine Schmähung ihm ins Gesicht werfe. Also das, was wir unter Flame Wars oder so dann kennen online, wenn dann die Beleidigungen gegenseitig fliegen oder in einem Online-Game gerne auch mal gemacht.
Ja, auch da haben wir eine Podcast-Folge zugemacht, toxische Kommunikation in Online-Games, kann ich empfehlen. Du hattest, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, dass das Internet ist ein rechtsfreier Raum, dass es auch in der Politik irgendwie verbreitet ist, diese Annahme oder diese Aussage. Kann das nicht auch daran liegen, dass viele das Gefühl haben, dass es mit der Rechtsdurchsetzung im digitalen Raum hapert? Also, dass man sich da einfach mehr erlauben kann, ohne befürchten zu müssen. Man weiß vielleicht, ich darf es eigentlich nicht. Es könnte irgendwie Konsequenzen haben, aber diese Konsequenzen bleiben einfach aus.
Das Gefühl, ja. Das andere ist vor allen Dingen, also das ist so ein gefühlter Vollzugsdruck. Also in dem Moment, wo ich jemanden beleidige, muss ich davon ausgehen, dass dann ein Brief der Staatsanwaltschaft bei mir einflattert. Da ist das Gefühl, dass das nicht so ist. Und dadurch können sich Einzelne auch bestärkt sehen, das dann vermehrt zu betreiben. Also dass es ja auch eine subjektiv wahrgenommene Verschlimmerung gab, was die Kommunikation in sozialen Netzwerken angeht, seit vielleicht 2015, dass es da durchaus mit härteren Bandagen zugeht. Das hängt auch damit zusammen, dass wir wenig erfahren darüber, wie viele Verfahren eigentlich angestrengt werden von den Staatsanwaltschaften. Also das geht dann immer unter. Die Beleidigung selbst kriegt man noch mit, aber was da sich danach dann an ja, Verfahren, Ermittlungsverfahren oder so dann anschließt, das kriegen wir in der Regel nicht mit. Und das kann diesen Eindruck verstärken, dass der Vollzugsdruck nicht hoch ist online. Es kann aber auch sein, dass der Vollzugsdruck nicht hoch ist, weil wir bei solchen Skaleneffekten davon ausgehen müssen, dass es zu einer viel, viel stärkeren Beobachtbarkeit von strafrechtlich relevanten Äußerungen kommt, dadurch, dass alle jetzt mitdiskutieren, was vielleicht vorher nur am Stammtisch in der Dorfkneipe passiert ist, das ist jetzt beobachtbar. Und dadurch explodiert sozusagen die Beobachtbarkeit dieser Zahlen und dann vielleicht auch der angestrengten Ermittlungsverfahren in diesem Bereich. Und das können die Staatsanwaltschaften, die in der Regel mit sehr, sehr knappen Ressourcen arbeiten müssen, dann nicht auffangen. Die können diese Steigerung nicht mitgehen. Also müssen die priorisieren. Es gibt auch immer wieder Geschichten von Polizeidienststellen, die mittelmäßig starkes Interesse haben, solche Strafanträge überhaupt aufzunehmen, weil es dann eben online ist. Aber da wissen wir nicht so richtig Zahlen zu. Das sind dann immer so einzelne Beobachtungen. Also genau genommen wissen wir nicht, ob der Vollzugsdruck hoch ist oder nicht. Und es gibt Argumente dafür und es gibt Argumente dagegen.
Aber für den ursprünglichen Mythos im Internet kann man sagen, was man will, können wir festhalten, das ist ein Mythos. Man kann nicht sagen, was man will.
Ich könnte jetzt selbstkritisch spitzfindig sein und sagen, im Internet kann man erstmal alles sagen. Die Frage ist, ob man es darf. Also, deswegen müsste man das eigentlich leicht umformulieren für die zweite Auflage. Im Internet darf man alles
sagen. Ah, ja, ja, stimmt. Ich hoffe, ich habe es richtig von eurer Internetseite zitiert, weil vielleicht war das jetzt auch ein Fehler meinerseits, dass da bei euch tatsächlich steht darf und ich habe einen Kann draus gemacht. Stefan, ich habe noch eine Sache, die ich gerne mit dir ausprobieren würde. Eine kleine Überraschung, ich habe dir vorher nichts davon gesagt. Und zwar, während ich eure Seite gelesen habe und während ich die Moderation geschrieben habe, sind mir sehr viele Internetmythen eingefallen oder zumindest Sachen, die ich für Internetmythen halte. Und ich habe mir überlegt, wenn ich so einen Experten wie dich da habe, dann könnten wir doch eine schnelle Runde Internetmythen Speed Debunking spielen. Und das läuft so. Ich nenne einen Internetmythos oder etwas, was ich dafür halte, und du musst den dann debunken. Wärst du bereit, das einmal mit mir zu machen?
Ja, wenn ich dabei wissenschaftlich differenziert sein darf.
Ja, natürlich. Und auch, wir müssen jetzt ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sachen, die wir davor besprochen haben, da war ja klar, da handelt es sich um Mythen. Die Sachen, die jetzt kommen, das sind Sachen, die ich erstmal, wo ich davon ausgehe, das ist ein Mythos. Aber vielleicht stellt sich ja auch raus, das ist gar kein Mythos, sondern stimmt so. Ne? Also mal schauen, wo uns das hinführt. Nummer 1. Die Datenschutzgrundverordnung ist schuld an den nervigen Cookie-Bannern. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Jein.
Mhm. Warum jein?
Aber die sind ja nicht nervig, sondern die sollen ja dabei helfen, dass wir unser Recht auf Datenschutz wahrnehmen können.
Und wie kommt es, dass die Leute das so als nervig empfinden?
Weil es sich vorschaltet, ich möchte gerne Informationen haben und komme nicht an die Informationen ran. Und weil sich das Banner davor schiebt und dann soll ich immer schnell oder manchmal auch nicht so schnell irgendwas wegklicken. Und das ist als ja, Intervention sozusagen wahrgenommen, die ich mir nicht gewünscht habe.
Und da wäre ja auch die Frage, ist diese Intervention nötig überhaupt? Weil als Webseitenbetreiber, Betreiberin müsste ich ja nicht unbedingt einen komplizierten Cookie-Banner dahinsetzen, oder?
Ja, in der Regel gehe ich davon aus, dass das nötig ist. Da so ist die Datenschutzgrundverordnung eben gebaut, dass ich bestimmte Datenverarbeitungen nur mit der Einwilligung des Betroffenen dann oder der betroffenen Person vollführen darf. Also muss ich diese Einwilligung irgendwie einholen. Und je mehr Daten ich verarbeite, desto länger oder komplizierter wird dann auch die Einwilligung.
Was hältst du von der Idee, dass eine Einwilligung und ein Widersprechen gleich viel Klicks benötigen sollten?
Ja, finde ich erstmal als Gedanken lohnenswert, weil wir, was wir jetzt sehen, das geht ja in die Richtung von Dark Patterns, also wo man versucht, uns das Akzeptieren von Datenschutzerklärungen deutlich einfacher macht als das Widersprechen. Bis hin zu Unterbannern, in denen ich dann 28 Buttons verklicken muss oder so. Ja. Insofern ja, das kann ein Anreiz sein, die anders zu gestalten.
Da wäre ich auf jeden Fall sehr dafür. Ich komme zu Mythos oder eventuell Mythos Nummer 2. Durch Deepfakes kann man nun endgültig gar nicht mehr wissen, was im Internet wahr ist und was nicht. Stimmt oder stimmt nicht?
Auf den ersten Blick stimmt das, ja. Was wir da allerdings sehen, ist, dass die Deepfakes, am Anfang haben wir die alle sofort erkannt sozusagen. Also wenn es zum Beispiel um Hände geht, die generativen KIs da nicht gut darstellen konnten. Derzeit sind wir so bei Gesichtsbehaarung zum Beispiel. Also wenn die Haut zu perfekt ist, ist es ein guter Hinweis darauf. Wenn die Schatten nicht korrekt gesetzt sind, ist es ein Hinweis darauf, dass es ein Deepfake ist. Also rein von der Entwicklung der generativen KIs her, ja, es wird immer schwieriger, Realität von Produktion oder produzierten Inhalten zu unterscheiden. Gleichzeitig, so ähnlich wie bei Antivirensoftware, verbessern sich auch die Verfahren, mit denen wir diese Manipulation oder Deepfakes feststellen können. Also es ist im Prinzip wieder so ein Wettlauf darum. Die Qualität wird immer besser und die Erkennung dieser Fakes wird immer besser, sodass ich davon ausgehe, dass wir immer ein Verfahren zur Hand haben werden, mit denen wir Deepfakes identifizieren können.
Das heißt, das wäre also eher ein stimmt nicht, weil wir haben nach wie vor weiterhin Möglichkeiten, um Bilder oder Videos verifizieren zu können.
Ja, das Problem ist, dass wir an dieser Stelle, jeder Einzelne von uns wird diese Möglichkeit nicht immer haben. Das heißt also, wir als einzelne UserInnen im Netz stehen möglicherweise vor Darstellungen, wo wir persönlich das gar nicht entscheiden können, wo wir das nicht erkennen können, sondern dafür brauchen wir dann Institutionen, Fachleute, ExpertInnen, die sagen können, ich habe da ein Tool drüber laufen lassen oder anhand bestimmter Artefakte kann ich nachvollziehen, dass das ein Deepfake ist. Aber für uns Einzelne wird es zunehmend schwieriger, ja, davon gehe ich aus.
Da würde ich aber sagen, das trifft ja auch auf andere Sachen zu, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Bilder aus, die angeblich aus Kriegsgebieten kommen, kann ich auch nicht verifizieren. Da bin ich auch darauf angewiesen, dass zum Beispiel eine Faktencheck-Plattform für mich herausgefunden hat, nee, das ist eigentlich ein Video von vor 3 Jahren oder so.
Genau, also wir brauchen diese Experteninstitutionen, die dabei helfen.
Dann Mythos Nummer 3. Was zum Beispiel die EU an Gesetzen macht, ist den riesigen amerikanischen Internetkonzernen egal, denn die sind sowieso mächtiger als die Regierungen. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Nee, das stimmt nicht. Da haben wir mehrere Beispiele dafür, dass wir es vielleicht nicht als einzelner Mitgliedstaat wie Deutschland, aber als Staatenverbund, als EU tatsächlich geschafft haben, dass amerikanische Unternehmen neu darüber nachdenken, sozusagen, ob sie Änderungen einbauen oder implementieren müssen, wenn sie diesen europäischen Markt bespielen wollen. Die DSGVO hatten wir eben schon als Thema, die Datenschutzgrundverordnung, die hat tatsächlich dazu geführt, dass die großen Player neue Verfahren eingeführt haben, neue Transparenzinitiativen gestartet haben in diesem Bereich. Und während wir hier reden, gehen gerade sozusagen die ersten Monate der Anwendbarkeit des DSA, des Digital Services Acts, auf die sehr großen Plattformen vorüber. Und auch dort sehen wir viele Änderungen bei den großen Playern, die auf den DSA und die Vorkehrungen und Vorgaben darin dann reagieren. Also nein, die EU kann als großer Regulierer sozusagen oder als ein großes reguliertes Gebiet tatsächlich Einfluss darauf nehmen, wie die großen Player am Markt sich verhalten.
Aber ist das ein Mythos, den du auch kennst aus deiner Umgebung? Also ich kenne das von mir, wenn ich von Regulierung spreche, mit Leuten, die jetzt nicht in dem Bereich arbeiten, dass dann oft die Meinung herrscht, naja, das ist denen doch total egal, die machen sowieso, was sie wollen und was irgendwelche Regierungen da regulieren, da lachen die sich halt immer kaputt.
Ja, das wird gerne genutzt in so Regulierungsdebatten, um zu sagen, dass das ohnehin alles keinen Zweck hat. Witzigerweise kommen solche Argumente aber oft aus dem Milieu genau dieser Plattform und muss dann als strategische Kommunikation gewertet werden, wo man versucht, diese Regulierung eben nicht einzuführen.
Zwei habe ich noch, Stefan. Nummer vier. Das Mindestalter von Social-Media-Diensten gibt an, ab welchem Alter eine Plattform geeignet ist. Stimmt's oder stimmt's nicht?
Nee, das ist wohl ein weit verbreiteter Mythos, hat aber gar nichts miteinander zu tun. Also in der Regel sehen wir Altersbeschränkungen sozusagen oder in allgemeinen Geschäftsbedingungen Mindestalter, das sich entweder aus dem COPPA ergibt, das ist ein US-amerikanisches Gesetz, das die Verarbeitung von Daten von Minderjährigen erst ab 13 sozusagen ohne Einwilligung der Eltern zulässt. Und hier in Europa haben wir die Datenschutzgrundverordnung, die grundsätzlich sagt, dass da braucht man die Einwilligung der Eltern ab 16. Deswegen haben wir hier unterschiedliche soziale Dienste, die ab 16 ein Mindestalter festsetzen. Nun haben wir es mit Anbietern zu tun, die oft ihre Hauptniederlassung in Irland haben, wo die 13 oder die 14 gilt, je nachdem. Und so, dass wir hier eine Rechtsgrundlage sozusagen für dieses Mindestalter haben, das sich aus einer datenschutzrechtlichen Überlegung ergibt und das erstmal nichts mit den Inhalten auf diesen Plattformen zu tun hat. Das ist, wäre dann eher so inhaltebezogener Jugendschutz und der kann dann ganz anders aussehen.
Ja, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das ist so ein rechtliches Schlupfloch, was die nutzen, ne, die Plattformen. Denen ist ja allen klar, dass auch Kinder unter 13 oder unter 16, je nachdem, was sie ansetzen, sich auf der Plattform bewegen. Und dass das keine effektive Maßnahme ist, das in seine AGBs zu schreiben und dann auf magische Weise alle Personen unter 13 oder 16 verschwinden von der Plattform.
Ja, aber das ist wieder eine größere Debatte, weil dahinter die Frage steht, ob wir uns alle ständig gegenüber irgendwelchen Anbietern altersverifizieren müssen. Ich kann die Argumentation für Kinder und Jugendliche verstehen, dass man sagt, im Prinzip wäre es gut, wenn die Plattform weiß, wie alt die Nutzerin oder der Nutzer ist jeweils und dass deswegen eine Altersverifizierung hilfreich wäre, auch zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Gleichzeitig würde das aber bedeuten, dass wir als Erwachsene das auch überall tun müssten und das steht halt weder in Artikel 5 des Grundgesetzes noch in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dass wir ein Grundrecht haben auf Zugang zu Informationen nach Altersverifikation. Mhm. Also deswegen ist das eine große Diskussion und wir stecken mittendrin. Da gibt es noch keine Lösung.
Ja, und das wäre auf jeden Fall auch noch ein Wunsch-Podcast-Thema für mich. Ich komme jetzt noch zum letzten Internet-Mythos, den ich mir ausgedacht habe, mit der Einschränkung, eventuell ist es kein Mythos. Nummer 5. Im Darknet gibt es mehr illegale Inhalte als im normalen Internet. Stimmt oder stimmt nicht?
Das kann man so nicht sagen. Also dazu müsste man ja erstmal wissen, wie viel Inhalt es gibt und dann müsste man den Anteil berechnen im normalen Netz und im Darknet. Und da das Darknet nicht in der gleichen Weise indizierbar ist, wie das öffentlich zugängliche World Wide Web, können wir dazu keine Aussagen machen. Der Mythos ist jedenfalls, ja, im Darknet ist alles ganz schlimm und da sammeln sich die Kriminellen. Im normalen Netz ist irgendwie alles sichtbar und da sind nur die Guten unterwegs. Das funktioniert so nicht als allgemeine Aussage, sondern das Darknet wird genauso von Menschen wie dir und mir benutzt, möglicherweise aus anderen Ländern, die möglicherweise oppositionell unterwegs sind oder die non-binär unterwegs sind und das wird dort ganz stark verfolgt. Also die brauchen im Prinzip die Möglichkeit der anonymen Online-Nutzung und dafür kann das Darknet eben auch genutzt werden. Insofern ist es schade, dass der Begriff das schon so ins Negative zieht. Also erstmal sind solche Onion- oder Tor-Netzwerke in der Regel nicht besser, anonym Online-Informationen nutzen zu lassen, als das mein normaler Internetprovider dann können würde.
Ja, und ich glaube auch, also der andere Aspekt ist auch problematisch, nämlich die Annahme, dass das reguläre Internet, was wir alle benutzen, irgendwie frei von problematischen Inhalten sei, obwohl die sich ja zuhauf in dem öffentlich zugänglichen Internet finden eigentlich, ne?
Und für beide Netze gilt, dass das nicht so anonym ist, wie man denkt. Also mit den entsprechenden forensischen Methoden bin ich überhaupt nicht anonym bei der Online-Nutzung, weder im normalen Web als auch im Darknet.
Das ist eine gute Überleitung zum Ende, denn diese Aspekte kommen auch noch vor bei den 50 Internetmythen auf der Webseite www.internetmythen.de. Also wen das interessiert, da gerne nochmal reinlesen. Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super interessant. Danke, dass du da warst.
Gerne. Und wer Ideen hat für weitere Mythen, die vielleicht eine zweite Auflage reinkommen sollen, immer her damit. Also das ist unser Lieblingshobby, Internetmythen zu entlarven.
Oh, super, da werde ich mich auf jeden Fall auch beteiligen. Dann kommt jetzt noch die Abmoderation. Das war Clicksafe fragt heute mit der Frage, leben wir alle in einer Filterblase und andere Internetmythen. Zu Gast war Dr. Stefan Dreyer vom Hans-Bredow-Institut und ich kann nur wärmstens empfehlen, die Webseite www.internetmythen.de zu besuchen. Dort werden insgesamt 50 Internetmythen kontextualisiert und aufgedeckt. Über ein paar davon haben wir heute hier gesprochen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Clicksafe fragt. Der Medienpodcast der EU-Initiative Clicksafe. Viele Informationen, Materialien und Tipps zum sicheren Umgang mit dem Netz findet ihr auf clicksafe.de.